Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustift.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Andreas, neue Stimmen aus Österreich. Wir sind wieder beide am Start. Freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Jörg, ich freue mich auch auf dich und grüß Gott.
Vor allen Dingen einen besonderen Gast, den wir heute haben, denn an der Spitze des österreichischen Fundraising-Verbandes hat es einen Wechsel gegeben, Andreas. Und den neuen Präsidenten haben wir heute hier zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Walter Emberger.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne. Nun, Herr Emberger, Sie sind ja in der Szene nicht ganz unbekannt. Sie sind ja Gründer und auch der Vorsitzende von Teach for Austria. Und das, glaube ich, auch schon seit 10, 15 Jahren, wenn nicht sogar 15. Schon länger, 15 Jahren. Was hat Sie jetzt geritten, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, sich in dieses Ehrenamt als Präsident des Fundraising-Verbandes Austria zu begeben?
Ah, man gleitet so rein in manche Dinge. Und als wir Teach for Austria gegründet haben, hatten wir kein Geld und haben uns gedacht, das schafft man über Fundraising. Und das habe ich mir allein gedacht. Dann hatte ich die erste Mitarbeiterin und haben gesagt, Fundraising, da gibt's doch den Fundraising-Verband. Und unsere Vorstellung war, da geht man hin und die schicken dir einen Fundraiser und der raised dir Funds und dem gibst du einen Teil davon und das ist es. Und die Mitarbeiterin ist zurückgekommen und hat gesagt, nein, man muss selber fundraisen, aber man kann Mitglied werden. Dann sind wir Mitglied geworden mit der kleinsten Kategorie, weil das die Mitgliedsgebühr ist nach Umsatz, was ich sehr fair finde. Und wir haben dort Fundraising gelernt und die Community entdeckt und das war so Hilfe zur Selbsthilfe, etwas, das ich für sehr gut halte. Und nach ein paar Jahren habe ich ja den Geschäftsführer kennengelernt, den Günther Lutschinger, und die Monika Tschullen war Präsidentin, das ist die Rote Nasengründerin. Und irgendwann hat Günther dann mal gesagt, dass sie haben einen ehrenamtlichen Vorstand und ob ich nicht in den Vorstand kommen will. Und dort ist Bildung noch nicht so repräsentiert. Ich wäre der Erste, der pur Bildung macht. Dann hat mich die Monika Tschull noch besucht, was ich nicht gewusst habe, ist, dass die mich checkt. Und ich habe den Check anscheinend bestanden und bin seit 10 Jahren im ehrenamtlichen Vorstand. Da sind wir zu 5. oder 6. Jeweils gewesen. Und als die Monika Tschullen ausstieg als Präsidentin, ist es die Andrea Johannides worden, die ist jetzt ein Haus weitergegangen und ist Präsidentin des Bündnis Gemeinnützigkeit, und dann hat man mich gefragt und so bin ich Präsident geworden. Das war jetzt halt lange Antwort. Ich werde schauen, dass die nächsten Antworten kürzer sind.
Ach, Herr Emberger, nein, also wir hören Ihnen natürlich unheimlich gerne zu. Die spannende
ich
Frage
mir
ist
auch.
Sie, das ist aber erstaunlich offen für einen Österreicher, oder Jörg?
Ja, warte, das kann jetzt keiner sehen, aber wir schmeißen uns hier weg, das ist ja schön.
Jetzt haben Sie ja zu Recht berichtet, quasi Sie sind von einer Gründerin, nämlich Rote Nasen, als Gründer Teach for Austria in den Verband geholt worden, der Sie geraced hat, was ja auch großartig ist. Jetzt ist das ja ein Unterschied zu vielleicht anderen Verbänden in Europa. Diese Dichte an Gründern und Gründerinnen im ehrenamtlichen Vorstand. Glauben Sie, dass das einer der Erfolgsgeschichten in Österreich ist, dass auch im ehrenamtlichen Vorstand Gründerinnen und Gründer vorsitzen?
Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil Sie gestockt haben.
Ja, die Frage ist tatsächlich, Sie sind ja Gründer von Teach for Austria. Und die Kollegin von Rote Nasen hat Rote Nasen gegründet. Und das haben wir ja nicht überall, dass auch im Vorstand des Berufsverbandes Gründer sind, sondern häufig sind es ja FundraiserInnen. Ist das ein Geheimnis in Österreich, dass man die Gründer gleich rechtzeitig einfängt?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Dazwischen war aber die Andrea Johannides, die ist Geschäftsführerin des WWF. Die ist jetzt keine Gründerin. Also ich glaube nicht, dass das Strategie ist, die Gründer einzufangen.
Okay, auf jeden Fall, Herr Emberger, sind Sie es ja geworden. Und ich finde es ganz spannend, wenn Sie sagen, Sie sind da eigentlich schon ganz lange dabei und haben das beobachtet und sind jetzt aufgerückt quasi in den Fokus. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, das habe ich mir als Präsident oder das habe ich mir immer schon auf die Fahne geschrieben und endlich als Präsident kann ich es auch mal umsetzen? Wir wissen, das operative Geschäft verantwortet ja Ruth Williams, Ihre Geschäftsführerin. Aber manchmal ist ja so, dass man als Präsident auch sagt, ach, da habe ich den einen oder anderen Schwerpunkt. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich denke gerade an den Deutschen Fußballbund, der bräuchte so einen Präsidenten gerade.
Ja, ja, der braucht der so einiges, Agenda, ehrlich hat, gesagt. Vor allen Dingen erstmal Trainer. Ja.
Nein, ist bei mir nicht, dass ich habe nichts, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich komme ich bald an die Macht und kann meine Agenda durchziehen. Wir hatten das Glück, den Günter Lutsching als Geschäftsführer zu haben. Wir haben das jetzt mit der Ruth in guten Händen. Und ich schaue eigentlich, dass ich ein guter Präsident bin. Mir ist wichtig, dass ich auch mehr von den Leuten mitkriege, die das arbeiten. Und ich habe das Team kennengelernt. Ich muss sagen, das Team, das sind ja relativ wenig Leute, die mit relativ wenig Mitteln und Budget da wirklich was Großes hinstellen, die tolle Leistung vollbringen. Und das möchte ich denen auch widerspiegeln. Und für die Geschäftsführerin möchte ich die erste Adresse sein. Und wenn es Krisen gibt, möchte ich da mit und durchhelfen. Aber das gab es bisher Gott sei Dank nicht. Und sonst sehe ich meine Aufgabe so als Repräsentant nach außen, was ich sehr gern mache.
Nun haben Sie das Wort Krise benutzt. Ich wollte es auch gerade benutzen. Es ist ja keine einfache Zeit, in der Sie dieses Amt übernommen haben, weil wir haben zumindest, Österreich ist da noch die Ausnahme, stark rückläufige Spendenmärkte, in Deutschland ja ganz radikal im letzten Jahr. Österreich hat gerade noch halten können. Die Prognosen klingen aber auch nicht gut. Wir haben politische Herausforderungen, den Angriff von bestimmten politischen Kräften auf die Gemeinnützigkeit. Und in diesem, sagen wir nicht ganz einfach ein Umfeld, haben Sie sich überzeugen lassen, dieses Amt zu übernehmen. War Ihnen das so klar, dass das auch krisenbehaftet sein könnte, zumindest von außen die Krisen, wenn nicht von innen?
Das habe ich mit meiner Gründung damals gelernt, mit Teach for Austria. Und das, wenn man öfter gefragt habe, warum braucht es dann mich als Führungskraft dabei? Und wir haben öfter gedacht, oh, du hast da wirklich was Schwieriges ausgesucht. Bin dann draufgekommen, ja, deswegen ist man da als Führungskraft, um hier durch Gegenwind auch zu steuern. Weil wenn es den nicht gäbe, bräuchte es mich nicht. Und so Schönwetterpräsident, ich freue mich über Schönwetter, aber mir ist bewusst, dass es bei schlechtem Wetter die Qualität der Geschäftsführung und der Präsidentschaft erst gezeigt werden kann. Mir ist bewusst und ich bin gerüstet, freue mich aber über das schöne Wetter und man konnte letztes Jahr das Spendenvolumen nominal noch halten. Real ist es ja eh gesunken, weil wenn man die Inflation dazu rechnet und heuer sieht es auch, für manche sieht es wirklich gut aus, aber so in der Mitte und unten, da haben es einige wirklich, wirklich schwer.
Nun ist ja auch das Thema Philanthropie und viel geben oder wenig geben oder überhaupt was geben, vor allen Dingen in diesem Bereich Großspender, immer wieder ein Thema, gerade auch in Österreich. Günter Lutschinger hat versucht und tut es immer noch, das voranzutreiben. Ruth Williams ist da sehr aktiv. Wie ist Ihre Haltung dazu? Sehen Sie das auch als Herausforderung für Österreich?
Die Kultur des Gebens ist in Österreich jetzt nicht so verbreitet. So Daueraufträge, monatliche Bankeinzüge für kleinere Summen, das hat schon gegriffen. Da hat auch die Arbeit von Direct Mind und Co. wirklich super gegriffen im Land. Aber wenn du reich bist und was gibst, wirst schon noch scheel angeschaut und musst dich auch beschimpfen lassen. Und wenn ich reich bin und nichts gebe, muss ich mich auch beschimpfen lassen. Ich freue mich, wenn die Leute dann trotzdem was geben. Das muss irgendwie weg aus dem Land, diese Neidgesellschaft. Ich habe einige Philanthropen kennengelernt im letzten Jahrzehnt, meist Unternehmer, Unternehmerfamilien. Und ich bewundere sie, weil sie in Österreich Steuern zahlen, in Österreich Mitarbeiter haben, was beides unheimlich wichtig für das Land ist, aber und sich auch teilweise beschimpfen lassen noch dafür. Also die Neidkultur ist schon ausgeprägt. Und mit dieser Initiative Philanthropie, die der Günter Lutschinger noch aufgegleist hat, tut sich da eh etwas. Das aber noch einige Jahre brauchen wird. Aber genau richtig ist, denn die Gesellschaft polarisiert sich, auch die Einkommen polarisieren sich. Es gibt mehr Reiche, deren Vermögen unabhängig von der Konjunktur wächst. Und es sind schon einige dabei, die was zurückgeben wollen, aber die auch sich unausgesprochen tun, so dass man es nicht an die große Glocke hängt. Das soll's ruhig mehr geben, die das im geschützten Bereich tun können, also ohne Angst haben zu müssen, dass das dann ausartet und sie an den Pranger gestellt werden oder dass es publiziert wird und sie dann 1000 Bittschreiben pro Tag bekommen.
Ja, das ist ja die Situation, wie Sie die beschreiben. Also eigentlich möchte man es nicht an die große Glocke hängen, weil viele Unternehmerfamilien auch die Unterstützung für selbstverständlich halten, Punkt eins. Punkt zwei, vielleicht aber auch nicht dafür geschimpft werden, dass sie was tun. Und auf der anderen Seite funktioniert es ja nur, wenn wir Vorbilder haben. Also wir brauchen natürlich genau diese sichtbaren Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich engagieren. Und deshalb ist ja die Initiative, die Sie in Österreich ja auch als Verband mitbegleiten, ja so extrem wichtig, das Thema viel geben, Philanthropie zu fördern, extrem wichtig. Haben Sie aus Ihrem Netzwerk, aus Ihren Bekanntschaften mit Unternehmern schon ein Feedback dazu? Wie nehmen die solche Ideen auf?
Ja, wir haben gerade für die Initiative Philanthropie ein paar Gesprächspartner besorgt aus den Leuten, die Teach for Austria unterstützen, die da durchaus offen beigetragen haben. Die nehmen schon positiv auf. Da kann man schon einiges tun. Das ist eine Verhaltens- oder Einstellungsänderung im ganzen Land. Das braucht natürlich mehr als ein paar gute Slogans. Das braucht jahrelange Arbeit in der richtigen Richtung mit und auch das durchaus Hinnehmen von Rückschlägen. Also ich weiß, als mit der Initiative Philanthropie, als man die erste Pressekonferenz gab, waren so in den Pressemeldungen, hat man schon rausgehört, dass jetzt da einige Journalisten jetzt nicht viel davon halten.
Und diese Neiddebatte, Sie haben sicherlich einen anderen Blick auf die österreichische oder die Wiener Mentalität, woran liegt das? Warum hat sich das in Österreich
so bewegt? Österreich ist ein kleines Land auch da gibt es ja regionale Unterschiede. Und ich bin jetzt ein Westösterreicher aus Salzburg, aber schon lange in Wien. Und auch so aus dem Westen ist dann schon Wien auch irgendwie auch besonders. Und da hat mal ein reicher Österreicher den Witz gebracht, wenn ein Amerikaner bei einem Porsche vorbeigeht, dann sagt er, boah, toll, in 5 Jahren möchte ich auch sowas haben und ich werde dafür arbeiten, dass ich den auch habe. Und wenn ein Österreicher bei einem Porsche vorbeigeht und er sieht den Fahrer drinnen, dann sagt er, naja, den wird's auch noch aufplatteln. Der wird auch noch irgendwo dagegen fahren oder von der Steuer eingeholt werden, oder? Das ist schon tief in uns drinnen und, ja. Das Wort Schadenfreude ist ja ein deutsches Wort, aber ich glaube, der Ursprung wird schon in Österreich geboren worden sein von Schadenfreude.
Ja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Naja, das macht es natürlich schwierig, dieser Graben, ne, zwischen denen, die sich engagieren wollen oder können, die ja auch, Sie haben es ja auch gesagt, gerade unternehmerisch geprägtes Geld wird ja auch eher mehr, wenn man als Unternehmer genügend hat, wird es ja auch schwer, das Geld tatsächlich auch nicht weiter zu vermehren. Und gleichzeitig gucken Leute drauf und sagen, wow, wenn jemand, das habe ich jetzt mal in Wien gehört, wenn jemand so viel Geld hat, kann es kein ehrlicher Mensch sein, weil mit ehrlicher Arbeit wird man nicht reich. Auch das ist ja so ein Thema. Aber nun gehört es ja in einer demokratischen Gesellschaft dazu, dass all diese Kreise sich ja zusammentun und dann Organisationen wie Teach for Austria unterstützen. Glauben Sie nicht auch, dass gerade die Organisation die Leidtragenden dieser Spaltung sind?
Kann durchaus sein, aber wir haben Gott sei Dank noch genug gefunden, die uns unterstützen, auch mit für Österreich jetzt größeren Beträgen, die das als Dienst an der Gesellschaft sehen, also was sie da machen und die sich da auch nicht beeindrucken lassen jetzt von der allgemeinen Stimmung. Aber ich bin sicher, es gibt viele, die sich deswegen zurückhalten und das soll nicht sein. Das muss man locker machen. Der Staat zieht sich aus vielen Aufgaben zurück. Andererseits wird auch viel Geld in wenigen Händen konzentriert, die gute Projekte suchen und die brauchen das Vertrauen, dass diese Projekte auch wirklich gut sind, dass ihr Geld da gut angelegt ist und dass sie dann gesellschaftlich auch zumindest nicht geächtet werden dafür.
Herr Emberger, jetzt muss ich doch mal einmal fragen. Also Sie sagen auf der einen Seite, was ich eine absolut richtige Einschätzung finde, Philanthropie in Österreich, das wird noch ein bisschen dauern. Ne, das muss man etablieren. Da gibt's eine Neiddebatte. Auf der anderen Seite gehen die Spenden runter. Der Staat zieht sich zurück. Sie haben es selber gerade gesagt. Was ist denn jetzt mal unabhängig vom Fundraising-Präsidenten? Was ist denn Ihre Fundraising-Strategie dann? Welche Zielgruppen wollen Sie mit Teach for Austria dann ansprechen, um da über die zu kommen oder haben Sie diese Probleme alle gar nicht?
Noch haben wir sie nicht. Wir sind aber bereit und haben uns vorbereitet darauf. Wir haben ja vor 3 Jahren begonnen, den Erbschaftsmarkt auch dort präsent zu sein. Da gibt es die Initiative Vergissmeinnicht, da ist jetzt die Teach for Austria Stiftung dabei. Das wird noch einige Jahre dauern. Wir haben ein Legat bisher bekommen, ein kleines durch Zufall, und das hat uns auf die Idee gebracht, auch da präsent zu werden. Wir wollen das Zurückziehen des Staates wollen wir nicht einfach so hinnehmen, denn das, was Teach for Austria macht, das sind in der Bildung geschickten Lehrer in Schulen, die auch unterrichten, die auch eine öffentliche Funktion wahrnehmen, und da braucht es dann auch öffentliches Geld und die Staatsquote ist in Österreich über 55% inzwischen. Als ich begonnen habe vor 15 Jahren, war die unter 50%, ist so schleichend, und mit einem Sprung mit Corona ist die über 55%. Also 55, irgendwas Prozent allen Geldes, das ausgegeben wird, wird durch staatliche Hände ausgegeben. Und da gibt es viele gemeinnützige Organisationen, die ja staatliche, im Auftrag des Staates was machen. Das soll dann nicht nur privat finanzieren. Also ich hatte mal vor Jahren die Devise, dass Teach for Austria auch 50-50 privat öffentlich finanziert werden soll. Das haben wir bei Weitem nicht geschafft, aber als ich begonnen habe, war es 100 zu 0, 100% privat und 0% öffentlich. Jetzt sind wir so auf zwischen 20% und 30%.
Aber Herr Emberger, das ist ja genau auch, glaube ich, der Grund, warum Innovation überhaupt nur gelingt. Ja, wenn Sie Teach for Austria nicht gegründet hätten mit der Inspiration, da im Bildungswesen einen anderen Ansatz zu haben, also einen innovativen Ansatz, da wäre der Staat doch von sich aus alleine nie drauf gekommen. Deshalb finde ich es persönlich ja richtig, dass diese privaten Initiativen es gibt und dann den Staat, ich sag mal, hier in der Bildung so ein Stück vor sich hertreiben.
Auch der Staat soll was dafür tun. Staat zieht sich zurück, weil in vielen Orten schlecht gewirtschaftet wurde. Ja, weil nicht nachhaltig gearbeitet wird. Wenn ich schaue, was der Staat an unvermeidbaren Ausgaben hat, zum Beispiel Pensionen, zum Beispiel ein nicht reformiertes Gesundheitswesen, zum Beispiel ein nicht reformiertes Bildungswesen, wo viel Geld versickert und nicht unten ankommt, das sollten gerade die kleinen NGOs, die da mithelfen, schon auch staatliches Geld kriegen, das ja nur ein Klacks ist von den großen Brocken, die der Staat macht. Und dann denken wir schon über auch Endowment Fund nach. Mein Traum wäre, dass wir 50 Millionen Topf auftreiben, von dessen Erträgnissen man Teach for Austria und andere Organisationen im Bildungsumfeld auch beleben kann, so dass die operativen Kosten von Teach for Austria teilweise von diesem Endowment getragen werden. Und 50 Millionen ist bei uns irrsinnig viel, aber für immer mehr, es gibt immer mehr Leute, für die 50 Millionen wenig ist.
Ja, es kann aber eigentlich kann das ja gar nicht die Herausforderung sein, weil Sie haben ja 8 Milliarden Euro philanthropisches Kapital in Österreich, das zur Verfügung gestellt wird. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass das Thema Bildung für gerade dieses philanthropisch geprägte Kapital, es kommt hier dann fast immer aus Unternehmerfamilien, sehr hohen Stellenwert hat. Also eigentlich der Markt ist dafür bereit. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um diesen 50-Millionen-Topf jetzt auch zu füllen? Weil es muss ja eigentlich nur jemand tun. Und warum nicht der Präsident des Fundraising-Verbandes Austria?
Ich wusste nicht, dass ich jetzt in ein Therapiegespräch komme, aber vielen Dank. Das trifft etwas. Als ich vor 8 Jahren als Geschäftsführer zurücktrat, habe ich gesagt, ich kümmere mich jetzt um die großen Dinge. Das eine war eine Gesetzesänderung, damit Spenden für Bildungseinrichtungen steuerlich absetzbar sind in Österreich, was in jedem entwickelten Land so war. Und wir haben da viele Jahre gebraucht, das zu schaffen. Es ist vor 2 Jahren geschafft worden. Und deswegen brauche ich so Zuspruch, weil ich ja gemerkt habe, wenn du von was überzeugt bist, und das mag den anderen verrückt erscheinen, schaffst du es. Du schaffst viele, viele, viele Grenzen. Die Grenzen sind ja da im Kopf. Und 50 Millionen ist jetzt für jemand aus dem Silicon Valley. Da kriegst du wahrscheinlich nicht einmal einen Termin. Wenn es nur 50 Millionen, wo willst du?
Ja, also wenn wir uns darauf einigen, dass es kein Therapie, sondern Motivationsgespräch ist, Herr Emberger, bin ich gerne bei Ihnen. Aber ich bin der festen Überzeugung, und dann darf ich tatsächlich die Motivation nochmal auf die Spitze treiben. Ich glaube, der Markt ist bereit, und ich glaube, die Initiative muss ja nur gestartet werden über die Bildungsinitiativen Österreichs, oder?
Ja. Die Institute for Science and Technology Austria, ISTA in Gugging, die haben gesagt, dass sie 100 Millionen bis 2027, glaube ich, aufstellen. Ich weiß nicht, wie weit die sind, aber die haben gleich mal mit 5 Millionen von einem Geber und mit 25 Millionen Erbschaft, die durch Zufall kam, begonnen. Und ich habe, das ist eine Hochschule von Weltrang, und wenn ich da auch komme, das bin ich noch nicht so weit. Wie gesagt, die Grenze ist im Kopf. Und es sind viele Grenzen im Kopf, auch Grenzen für Spender, für Philanthropen sind teilweise im Kopf, weil sie noch nicht angesprochen wurden, weil sie vielleicht noch kein Vertrauen in den Sektor haben, und das muss man aufbauen. Es ist ein zartes Pflänzchen. Ich bin überzeugt, das zahlt sich aus, und Geld ist genug da, es muss nur gescheit gelenkt werden.
Herr Emberger, dann freuen wir uns darauf, die Grenzen im Kopf abzubauen. Vielen Dank für dieses auch für uns therapeutische Gespräch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, und wir freuen uns sehr, wenn wir uns dann alle auf dem Kongress wiedersehen. In diesem Sinne, toll, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung. Schöne Zeit.
Wieder. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.